sind letztes Mal fast mit dem zweiten Abschnitt der Grundlegung fertig geworden. Noch nicht ganz, das Semester neigt sich schon wieder dem Ende zu. Am Anfang brauche ich immer so viel Zeit, bis ich sie hineinführe in die Sache und dann wird es immer knapp. Ja. Aber wir kommen irgendwie zu Rande und auf jeden Fall ist es so, dass die Prüfung nur das betrifft, was ich hier vortrage. Wenn ich früher abbrechen muss, wenn ich nicht ganz zu Rande komme, haben sie weniger Stoff zu lernen. Ne? Was natürlich andererseits auch ein bisschen ungünstig sein kann, weil sie weniger Überblick bekommen. Ne? Aber gut, zu den Prüfungen sage ich dann ab nächsten Mal wieder einiges dazu. Ja? Die Daten und die Vorgangsweise. Letztes Mal, also wie gesagt, die Formulierung des kategorischen Imperativs als Naturgesetz hat Kant dann anhand von vier verschiedenen Beispielen besprochen. Das erste war die Frage, ob wir aus Lebensüberdruss Selbstmord begehen dürfen, nicht? Und dann sagt er, das geht natürlich nicht, weil wir das, was zur Beförderung des Lebens dienen soll, dann als Mittel zur Abkürzung des Lebens heranziehen. Das zweite war ein vorsätzlich falsches Versprechen. Da ist es auch darum gegangen, ob das ein allgemeines Naturgesetz sein kann. Es ist leicht einsichtig, dass dabei der Mensch oder die Person, die hier verspricht, und zwar falsch oder lügenhaft verspricht, trotzdem das Vertrauen der anderen Personen voraussetzt und sich selber dann dem unwürdig erweist und hier eine Täuschung hineinbringt. Also gibt es kein einheitliches Naturgesetz. Das kann also nicht gelten und prinzipiell wird damit die ganze Allgemeinheit des Menschen, diese Konkretisierung der Allgemeinheit des Menschen in der gesellschaftlichen Kommunikation untergraben. Dann kommen die beiden unvollkommenen Pflichten, also Verpflichtungen gegenüber mir selbst, ob ich meine Talente verkommen lassen kann, und Kant sagt dann, wir können immer in eine Situation kommen, wo wir sie brauchen, und dann werden wir was anderes wollen. Also würde das Wollen sich hier widersprechen. Und ebenso bei der Förderung anderer Personen oder bei der Frage, ob ich den anderen Personen meinen Beistand verweigern soll und darf, läuft es darauf hinaus, dass ich in Situationen kommen kann, wo ich das sehr wohl wünsche, dass mir andere Personen beistehen. Und dann hätte das Wollen eben keine eindeutige Linie, sondern einmal dieses, einmal jenes. Was dabei insgesamt angestrebt wird, ist eine moralische Naturordnung. Also nicht, das Argument geht nicht von der empirischen Naturordnung aus, sondern es verlangt, dass wir durch unseren Willen eine moralische Naturordnung setzen sollen. Und das ist eben nur dann möglich, eine einheitliche Ordnung, wo das Gesetz eben als solches keine Ausnahmen hat, das ist auch nur dann möglich, wenn der Wille selber vollkommen er selbst ist, immer. Und nicht einmal so, einmal anders entscheidet. Also er muss eine systematische Einheit alles dessen schaffen, was er beschließt. Ja, das muss ein Gesetz sein, das allgemein gilt und das sich nicht selbst widerspricht. Und dann können eben auch unter einem solchen Gesetz alle verschiedenen vernünftigen Wesen oder die anderen Subjekte alle zusammenstimmen. Dann resultieren daraus Maximen, die eben wirklich für alle Menschen gelten können, wenn sie sich in derselben Weise sittlich motivieren. Ich habe dann kurz darauf hingewiesen, dass Hegel das ganz anders interpretiert. Er meint eben, Kant möchte den Inhalt, den bestimmten Inhalt einer Maxime logisch widerspruchsfrei halten. Ja? Und dann argumentiert er, dass damit ja überhaupt noch kein moralisches Kriterium gesetzt ist. Weil der Inhalt einer jeden Maxime ist natürlich sich selbst gegenüber denkbar. Ich kann ein Versprechen denken, ich kann das Eigentum denken, ich kann Menschenleben denken und so weiter. Das ist kein Widerspruch in sich. Und selbst wenn es sich auflösen würde, wie Kant äußerlich verstanden werden kann, im falschen Versprechen löst sich das Versprechen selbst auf, argumentiert Hegel, ja, dann ist es auch kein Widerspruch mehr, wenn es nicht mehr vorhanden ist. Ja? Und dann ist es auch nicht verwerflich. Mein Gott, gibt es eben kein Versprechen, gibt es eben kein Eigentum, gibt es eben kein Menschenleben. Ne? Es hat eine Zeit in der Natur gegeben, wo es noch keine Menschen gegeben hat. Also von dieser Seite her argumentiert Hegel und sieht nicht, dass es Kant hier nicht auf die Widerspruchsfreiheit bloß des einzelnen Inhaltes, des Begriffes ankommt, sondern auf die Widerspruchsfreiheit des übergeordneten Setzens einer Ordnung. Ja? Also der Wille muss mit sich selbst in Übereinstimmung sein, damit das, was er dann setzt an Ordnung, auch als das Untergeordnete mit sich selbst übereinstimmt. Ja? Dass es Gesetze sind, die in sich nicht widersprüchlich werden. Ja, und von dort her eben gesehen auch, habe ich Sie dann ein bisschen darauf hingewiesen, das Selbstmordbeispiel meint eben dann auch, es geht nicht um die empirische Feststellung, dass unsere Bedürfnisse Lust anstreben und dann eben im Zweifelsfall in empirischer Weise in einer bestimmten Situation eben auch lebensüberdrüssig werden können, sondern es geht darum, dass wir diesen Begriff eben als Förderung des Lebens ansetzen, dann können wir nicht zugleich in einer moralischen Ordnung auch wieder zur Zerstörung des Lebens heranziehen. Ja? Und so eben auch bei den anderen Beispielen, es soll ein einheitliches Naturgesetz sein. Also weder das Gesetz selber soll sich widersprechen, wie beim lügenhaften Versprechen, ja, noch das Wollen soll widersprüchlich sein können. Ja. Und dann habe ich Ihnen noch eine Stelle aus der Kritik der praktischen Vernunft vorgelesen, A75F, wo eben darauf hingewiesen wird, dass der Wille selbst eine moralische Ordnung setzen soll, ja, und dass die nicht pathologisch sein darf, das heißt aus empirischen Bedürfnissen heraus bestimmt werden darf, sondern dass sie eben dem Sittengesetz gemäß sein soll. Ja. Eine übersinnliche Natur soll hier gesetzt werden. Und Kant meint eben dann insgesamt, wir haben ja gesehen, er hat zuerst diese allgemeine Formulierung, diese, wie er meint, ganz nüchterne Formulierung, die Maxime soll allgemeines Gesetz sein können, und er meint, durch diese besonderen Formulierungen, die dann folgen, käme das Sittengesetz unserem Gefühl näher und würde bessere Auswirkungen in uns zeitigen. Also wenn wir die Natur dann heranziehen, eine moralische Natur, das berührt uns stärker und motiviert uns mehr zur moralischen Haltung. Dem Gefühl und der Anschauung soll das näher gebracht werden durch diese untergeordneten Formulierungen, die aber alle auf dasselbe letztlich hinauslaufen, nämlich die Maxime soll allgemeines Gesetz sein können. Also mit der ersten Formulierung soll einmal die widerspruchsfreie Form des Willens in ihrer Allgemeinheit gefasst werden, und die Frage ist dann, welche Materie soll sich denn ein solcher Wille setzen? Ja? Nämlich vom Sittengesetz her. Welcher Inhalt, welche Zwecke sind hier die angemessenen? Und Kant meint dann, es geht hier keines oder kann überhaupt nicht gehen um Zwecke, die wir uns empirisch setzen, also die wir durch unser Handeln hervorbringen, weil solche Zwecke ja immer nur begrenzt wertvoll sind. Ja, die sind ja nur aus der Bedingtheit geschöpft, die können ja sicher nicht das Maß unseres Handelns sein. Da würde man ja wieder in eine empirische Metaphysik der Sitten zurückfallen, ja, in eine popularphilosophische. Sondern dieser Zweck, der auf jeden Fall schon vorgegeben und a priori gesichert vorhanden sein muss, ist nicht einer, den wir positiv anstreben, sondern einer, der uns negativ einschränkt. Ja? Also ein Zweck, auf den wir Rücksicht zu nehmen haben, und das sind die anderen Menschen oder die anderen vernünftigen Wesen. Ja? Weil die eben dadurch, dass sie auch prinzipiell das Sittengesetz wissen und sich daher verpflichtet fühlen können und daher auch sittlich handeln sollten, die haben daher eine entsprechende Würde und einen Wert, der von uns nicht unberücksichtigt bleiben darf. Und das nennt er dann eben auch diese Allgemeinheit in uns selbst, die Menschheit in jeder Person. Nicht? Also dass wir einen solchen übergeordneten, überempirischen Wert haben, indem wir eben vom Sittengesetz als solchen, am Stand der jetzigen Entwicklung des Gedankengangs, vom Sittengesetz als solchen zumindest wissen. Ja? Als Vernunftidee haben wir es in uns. Und daher formuliert das dann eben so, wo habe ich jetzt die Formulierung aufgeschrieben, die Zweck-an-sich-Formel, handle so, dass die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit das Du, das habe ich wieder letztes Mal auch so verhudelt, handelt es so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. BA 66F, Sie können es dann noch genauer nachlesen, oder 429 in der Akademieausgabe Band 4. Also, wir sollen uns selbst und andere Personen nie bloß als Mittel verwenden. Das heißt nicht, dass wir sie nicht auch als Mittel benutzen können, aber wir müssen sie zugleich auch als Zweck heranziehen. Das heißt, wir müssen auf ihren eigenen Willen Rücksicht nehmen. Das kann man auch so auslegen, dass man sagt, wenn die anderen zustimmen, sich so und so für mich als Mittel gebrauchen zu lassen, dann ist das in Ordnung. Ich muss aber den anderen offen sagen, dass ich sie jetzt in dieser und jener Hinsicht brauche und ihnen dann wahrscheinlich entsprechend eine Gegenleistung anbieten. Ich lasse mich dafür in anderer Weise auch als Mittel von ihnen gebrauchen. Bei jedem Kaufvertrag oder so weiter ist das der Hintergrund, zumindest gemeint als solcher. Also, die anderen Menschen durch ihre Würde, dadurch, dass sie selbst entscheiden, dadurch, dass sie vom Sittengesetz wissen, sind unantastbar. Sie müssen Selbstzweck sein können und müssen von uns als solcher geachtet werden. Und was jetzt die vier Beispiele betrifft, so sieht man schon beim Selbstmord aus Lebensüberdruss, dass wir uns dann eben nur als Mittel verwenden würden zur Erhaltung eines angenehmen Lebenszustandes. In dem Moment, wo es uns nicht mehr freut, geben wir das Leben auf. Dabei hat es aber höhere Werte und um die ging es eigentlich. Wir sollen uns sittlich vervollkommenen und so weiter. Und daher können wir nicht einfach bloß aus diesem Motiv heraus, aus dieser Neigung heraus, aus dieser empirischen Motivation heraus, den Selbstmord rechtfertigen. Oder eben beim lügenhaften Versprechen, wo man die anderen Personen täuschen über die Situation, in der sie wirklich sind. Sie wissen gar nicht, dass sie uns das Geld in Wirklichkeit schenken, wenn sie es uns geben, weil wir ihnen sagen, wir zahlen es zurück. Dann können sie gar nicht real entscheiden. Sie können gar nicht von sich aus zustimmen, weil sie gar nicht wissen, in welcher Situation sie sind. Durch diese Täuschung missachten wir sie als selbstentscheidende Wesen. Wie im überhaupt die Menschen prinzipiell zustimmen können sollten. Die sollten daher auch über unsere Motive Bescheid wissen, wenn sie davon betroffen sind, durch unser Handeln. Und dann habe ich noch darauf hingewiesen, was Kant da anführt, Beispiele von Angriffen auf Freiheit und Eigentum anderer sind zu distanzieren, das würde dem Sittengesetz widersprechen, und habe sie nur darauf hingewiesen, dass es beim Eigentum halt auch ein Eigentum an Produktionsmitteln gibt, wo eigentlich der Gebrauch der Menschen als Mittel zur Profitvermehrung oder Mehrwertschöpfung nicht moralisch abgedeckt ist. Und das aber in einer kapitalistischen Gesellschaft jeweils rechtlich sanktioniert wird. Was aber Kant noch damals nicht gewusst hat. Da hätte er schon ein bisschen Marx lesen müssen. Dann das andere mit den unvollkommenen Pflichten. Wir sollen die anderen, also uns selbst in unseren Talenten nicht nur gelten lassen, sondern aktiv fördern, weil wir Selbstzweck sind und also alle unsere Talente eben zu höheren Zwecken herangezogen werden könnten. Und ebenso sollen wir bei anderen Menschen diese Förderung aktiv betreiben, weil sie eben als solche Selbstzwecke sind und durch die Förderung auch ihrer eigenen Zwecke von unserer Seite her können sie sich besser sittlich entfalten und haben das moralische Recht darauf, von uns gestützt zu werden in ihrer Entfaltung. Bei der eigenen Vervollkommnung geht es Kant wesentlich um die geistigen Qualitäten, also Verstand und Wille sollen besonders vervollkommend werden, damit man möglichst viel einsehen und dann eben auch von dort her meint er zu einer besseren Sittlichkeit kommen und den Willen auch entsprechend weiterentwickeln. Und ebenso bei den anderen Menschen geht es eben darum, dass wir sie als freie Individuen, die sich selber entscheiden müssen, fördern. Und das Leid und die Not würden diese Möglichkeit ihrer moralischen Entscheidung einschränken. Aber prinzipiell liegt es in unserem Ermessen, in beiden unvollkommenen Pflichten, wie weit wir dabei gehen. Da gibt es keine fixe Grenze, sagen so und so viel Förderung musst du dir selbst oder anderen zuteil werden lassen. Und bei anderen Menschen können wir auch selbst entscheiden, ob uns eine bestimmte Vorliebe von ihnen förderungswürdig erscheint. Also es kommt auch auf uns an. Wir müssen nicht alles fördern, was andere Menschen wünschen. Das ist kein Freibrief von anderen, sich alles wünschen zu können, einfach nur, weil ich eben ein moralisches Wesen sein kann. Also das liegt dann in meiner Entscheidung, ob ich bestimmte Motive bei anderen für gut halte und sie unterstütze. Ja, prinzipiell eben dasselbe Motiv auch hier, dass hier die Gemeinschaft der Menschen einen höheren moralischen Antrieb in uns hervorruft, als wenn wir nur so dieses nüchterne Sittengesetz kennen. Dann sind wir weitergegangen schon zur nächsten Formulierung des kategorischen Imperativs, die dabei anknüpft, dass im prinzipiell die Willkür das moralische Gesetz weiß und daher sich genötigt fühlt oder genötigt fühlen sollte, alle empirischen Interessen beiseite zu setzen und nur den guten Willen als solchen zum Handlungsgrund zu machen. Das heißt, die Willkür selber ist bezogen auf ihren eigenen Kern. Und ihr eigener Kern ist der Wille, der nicht abgelenkt wird von irgendwelchen empirischen Neigungen. Also die Willkür soll dadurch eben nicht bloß von außen genötigt werden, das allgemeine Gesetz einzuhalten oder auf die anderen Rücksicht zu nehmen. Sie soll nicht bloß pflichtgemäß handeln, damit die anderen eben glauben, ich bin diesem kategorischen Imperativ gemäß vorgegangen, sondern sie wird in sich selber dadurch verpflichtet, dass sie das Sittengesetz weiß. Also der Kern der Willkür ist der eigene Wille. Wenn sie auf alles Empirische verzichtet, bleibt nur mehr übrig der gute Wille, der sittliche Wille. Und das ist ihr eigenes Wesen, ihre eigene Unbedingtheit. Also die Willkür, indem sie das Sittengesetz weiß, erfährt, dass sie sich selbst verpflichtet dazu, die allgemeine Gesetzlichkeit der Maxime einzuhalten. Also nicht für irgendwelche Beobachter von außen, sondern für sich selbst. Einfach dadurch, dass das Sittengesetz ja in der eigenen Willkür gewusst wird. Also der Kern der Willkür ist der Wille selber und der ist ein guter Wille und der fordert von der Willkür, sie soll dieses allgemeine Gesetz einhalten. Und daraus resultiert dann die Formulierung, ich zitiere jetzt BA 70f, der Wille wird also nicht lediglich dem Gesetze unterworfen, sondern so unterworfen, dass er auch als selbstgesetzgebend und eben deswegen allererst dem Gesetze unterworfen angesehen werden muss. Und in Klammer heißt er noch davon, er selbst sich als Urheber betrachten kann von diesem Gesetz. Also der Wille wird nicht irgendjemanden anderen unterworfen, sondern nur sich selbst. Er ist selbst gesetzgebend und zwar für sich selbst. Er gibt sich selbst das Gesetz und soll sich selbst daran halten. Man kann dann eben auch die beiden Seiten im Willen selber unterscheiden. Einerseits den gesetzgebenden guten Willen und andererseits die Willkür, die ihm abgelenkt wird durch empirische Neigungen und die sich dann eben halten soll an das, was der Wille selber sagt. Ja.
Ist das bestanden?
Ah ja, das war B70F bzw. 431.
Danke.
Ja. Also die dritte besondere Formulierung meint den kategorischen Imperativ als Idee des Willens eines jeden vernünftigen Wesens, als allgemein gesetzgebenden Willens. Das ist BA 71 bzw. 432. Aber in der Gegend da bei 70, 71, 72, da steht das alles in verschiedenen Formulierungen. Also die Willkür selber soll identisch werden gleichsam mit dem guten Willen. Das ist die Forderung, die der Wille selber an seine empirische Ausprägung richtet. Und dadurch, durch diese Selbstbeziehung oder Selbstverpflichtung, wird die Wille oder wird der Willkür nicht einfach beliebig frei, ne, dass er tun kann, was er will. Das wäre nur eine negative Freiheit, wie später Kant dann im dritten Abschnitt kurz anspricht, sondern er ist gebunden an das eigene Gesetz. Ne. Er gibt sich selbst das Gesetz. Also nicht beliebig, sondern er ist gebunden eben nicht an irgendetwas Fremdes, Äußeres, sondern an seine eigene Universalität. Wir haben schon gesehen, die Vernunft und damit auch die praktische Vernunft reicht eben in den Bereich des universell Allgemeinen und von dort her formuliert Kant dann auch das Sittengesetz. Also es soll kein Interesse an irgendetwas anderem mehr dazwischen geschaltet werden, nichts Empirisches mehr als Motiv, wo man dann auch nur äußerlich so tun kann als ob, ne? Sondern man ist unmittelbar mit sich selbst konfrontiert bei dieser Gesetzgebung. Dann habe ich Sie noch auf diesen Terminus Interesse hingewiesen, da gibt es jetzt beiden Fußnoten, DA 38 oder 413 und die andere ist dann DA 122 oder 459, wo Kant jeweils das Interesse interpretiert und es ist im Grunde genommen nichts anderes als die Aussage, dass unser Wille eben in irgendwelchen reflexiven Allgemeinheiten begründet ist oder von dort ausgeht. Ein Interesse nehmen heißt eben dann die Abhängigkeit oder überhaupt das Interesse heißt die Abhängigkeit eines zufällig bestimmten Willens von Prinzipien der Vernunft. Zufällig bestimmter Wille meint die Willkür, ne? Also prinzipiell ein Wille, der eben auch empirisch vorhanden ist und der ist jetzt nicht unmittelbar durch Antriebe oder Neigungen gelenkt, sondern durch etwas, was reflexiv weiß. Ne? Also durch Allgemeinheiten, durch Prinzipien. Ne? Wir haben früher schon die Formulierung gehabt, der Wille ist ein Vermögen, aus der Vorstellung von Gesetzen zu handeln. Ne? Also aus Prinzipien. Und das ist eben Glückseligkeit und Sittlichkeit, die sich dann ergeben. Ne? Also das meint das Interesse und wir haben gesehen, da gibt es eben dann zwei Arten, eben weil es zwei Prinzipien gibt, ne? Glückseligkeit und Sittlichkeit, gibt es eben zwei Arten von Interesse. Das eine ist eben das unmittelbare Interesse direkt an der Handlung, einfach nur weil sie moralisch ist. Und das andere ist das mittelbare Interesse an dem Gegenstand der Handlung. Also an dem, was empirisch rauskommen soll und damit ich von dort her einen Vorteil habe. Das ist natürlich das Untergeordnete, jetzt moralisch gesehen. Und in erster Hinsicht spricht Kant davon, das nennt sich ein Interesse nehmen. Also unmittelbar bloß an der Handlung selbst nimmt der Wille ein Interesse. Und das andere heißt dann beim Indirekten aus Interesse handeln. Ja, aus Interesse an irgendeinem anderen Gegenstand handeln. Aber ganz klar, bei der Selbstgesetzgebung kommt nichts mehr dazwischen. Da kann nicht mehr ein Interesse an irgendetwas anderem dazwischen funken, sondern da geht es dem Willen nur um sich selbst. Da geht es ihm nur um das eigene allgemeine Gesetz. Da ist er unmittelbar an dieses Gesetz gebunden und nimmt daran ein Interesse. Also wenn das in der Weise Autonomie ist, Selbstgesetzgebung, ne, Autonomie, dann die griechische Formulierung davon, dann kann es keine empirischen Absichten mehr geben, die sich jetzt zwischen dem Willen und der Handlung hineinschieben. Ne. Dann ist er unmittelbar mit sich selbst konfrontiert, er steht vor dem Gerichtshof der eigenen Vernunft. Ne. Die eigene Vernunft sagt, was ist und gibt dem eigenen Willen, dem empirisch affizierten Willen eben dann die Richtlinie, was er soll und was er nicht soll. Gut, soweit sind wir letztes Mal ungefähr gekommen. Also wir laufen jetzt zu auf das Gute im Sinn einer Selbstbestimmung. Ja, es geht um die Verbindung im Rahmen unserer eigenen Person zwischen dem übergeordneten Willen und der untergeordneten Willkür. Und das spielt sich in der Einheit der Person ab. Kant weist auch in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, das ist BA 71 oder 431, wo er das noch kurz einfügt, dass wir es bisher nur mit dem Begriff von Pflicht zu tun haben. Ja? Wir haben analysiert, was ist denn das Gute, wenn wir das Gute jetzt als Begriff ansetzen und kommen dann auf solche Formulierungen des kategorischen Imperativs. Aber was noch nicht bewiesen ist, ist die Verbindlichkeit dieses kategorischen Imperativs. Ja? Dass wir uns wirklich dran halten sollen. Das ist damit noch gar nicht gesagt. Das wird bis jetzt nur gedacht. Ja? Und das weist an einigen Stellen ganz deutlich nach, oder er weist zumindest darauf hin, dass das noch nicht bewiesen ist. Ja, auch hier so eine Stelle, eben BA 71 oder 431. Aber er verschiebt auch an dieser Stelle die Beschäftigung damit in den dritten Abschnitt. Ja, im dritten Abschnitt der Grundlegung ist das eigentliche Problem. Aber hier versucht er jetzt zuerst noch einmal den Begriff des Guten zu vervollständigen. Bei der Autonomie sind wir schon gelandet. Ein reiner Wille, der sich so selbst bestimmt, steht in Übereinstimmung mit allen anderen vernünftigen Wesen. Er ist eben nicht bloß das, was bestimmt wird und sich unter das allgemeine Gesetz bzw. die Rücksichtnahme auf andere subsumieren soll, sondern er ist selbst das Oberhaupt in diesem Prozess und in diesem Gebot und als Oberhaupt mit allen anderen vernünftigen Wesen, die ebenso gesetzgebend sind, in Übereinstimmung. Müsste ja in Übereinstimmung sein. Ne? Und daher ergibt sich daraus eine Verknüpfung aller vernünftigen Wesen für Kant. Ein harmonisches Ganzes aus vernünftigen Wesen. Und man könnte auch sagen, aus lauter Selbstzwecken. Ne? Da haben wir gehört, jedes vernünftige Wesen ist Selbstzweck, ist Zweck für sich selbst. Und alle Zwecke, die es als solcher Selbstzweck moralisch setzt, sind allgemeingültige Zwecke und müssen daher auch untereinander wieder übereinstimmen. Ja? Also die Selbstzwecke setzen sich selbstbestimmte Zwecke und alle die Zwecke und Selbstzwecke müssen ein harmonisches Ganzes bilden. Ein vollkommener Einklang aller dieser Personen, die da zusammen gedacht werden. Und daher meint Kant, dass dieser Begriff der Autonomie des Willens zu dem sehr fruchtbaren Begriff eines Reichs der Zwecke führt. Selbstzweck einerseits die einzelnen Personen und dann was sie entscheiden und was sie beschließen, das stimmt auch alles überein. Das ist das Reich der Zwecke. Und mit Reich meint er die systematische Verbindung verschiedener vernünftiger Wesen durch gemeinschaftliche Gesetze. Das ist BA 74 oder 433. Eine Welt von vernünftigen Wesen oder ein Mundus intelligibilis, sagt er dort auch wörtlich. Also eine intelligible Welt, eine Welt, die über der empirischen steht oder die empirische nicht zu fassen ist. Wo das Empirische in seiner Beschränktheit nicht ausreicht, um es darzustellen. Und dieser Mundus intelligibilis ist jetzt nicht nur eine Verbindung der vernünftigen Wesen für sich allein, sondern er schließt insofern auch die Natur ein, als ja in der Natur die vernünftigen, die sittlichen, die guten Handlungen realisiert werden sollen. Wir haben vorher schon gehört, bei der Naturgesetzformulierung, der Wille soll eine moralische Naturordnung hervorbringen. Also muss die Natur sich auch irgendwie dazu eignen, dass sie in der Weise moralisch verändert wird, beziehungsweise als Material für die Moral dienen kann. Also wie der Fichte dann später sagt, das Material für die Pflicht. Das sind die Nicht-Iche, also die ganze Natur, die Materie. Also insofern ist auch die Natur mit eingeschlossen. Und es geht nicht nur darum, diese Intelligenzen als solche, diese Geister, diese vernünftigen Wesen als solche untereinander zu verbinden. Kant meint, die Natur als solche ist zwar eine Maschine von kausal aufeinander wirkenden, vernunftlosen Elementen, aber sofern sie eben ich zitiere, sofern es auf vernünftige Wesen als eine Zweckebeziehung hat, dieses Reich der Natur, ne, kann es auch wirklich als Reich bezeichnet werden. Und nicht bloß als dieses unendlich erforschbare und nie ganz umfassbare empirische Geschehen. Das heißt, das Sittengesetz ist nicht nur sinngebend für die Menschen, sondern damit schließt es zugleich einen Sinn für die Natur ein. Ja, es ist für das Ganze der existierenden Dinge und Menschen und Personen als sinngebende Ebene vorausgesetzt. Ich zitiere da noch Moral, erwägt daher, das ist, was ich sage Ihnen zuerst die Stelle, BA 80, 436, die Anmerkung. Moral erwägt ein mögliches Reich der Zwecke als ein Reich der Natur. Und zwar ist das für uns eine Idee, die durch unser Tun und Lassen wirklich werden soll. Ja, da haben Sie wieder den Zusammenhang. Ja. Einerseits, wir handeln moralisch, aber das ist nicht bloß eine geistige Sache, sondern die soll sich realisieren in der Natur. Ja. Also dieses Reich insgesamt, das Reich der Zwecke, das in Natur und Menschen einschließt, soll durch unser Tun und Lassen wirklich werden. Und damit noch auf BA 84 oder 438, ein solches Reich der Zwecke würde nun durch Maximen, deren Regel der kategorische Imperativ allen vernünftigen Wesen vorschreibt, wirklich zustande kommen, wenn sie allgemein befolgt würde. Ja? Also wenn alle vernünftigen Wesen immer gut handeln würden, dann würde das Reich der Zwecke eintreten. Ja? Nur kann das Kant leicht so hinsagen, ne? Das bedarf keines Nachweises, weil er zugleich der Ansicht ist, dass das nie der Fall sein wird. Ja? Weil die Menschen prinzipiell durch die empirische Neigung und so weiter von Guten abgelenkt werden. Ja? Und so kann vor allem nie irgendeine Einzelperson, wenn sie noch so sittlich ist, dieses Reich der Zwecke hervorrufen, weil sie auch immer auf alle anderen ankommt. Ja? Es kann keine Einzelperson für alle anderen handeln, es bräuchten nur irgendwelche anderen dann gerade nicht sittlich handeln und schon ist die Totalharmonie verdorben. Ja? Also prinzipiell ist er ganz sehr skeptisch, was die Realisierung des kategorischen Imperativs betrifft. Ja, der führt da immer wieder ganz schwere Hindernisse an und meint, dass die Menschen sehr wenig danach handeln. Ja, man könnte vielleicht, dann kommt auch die Geschichtsphilosophie hinein, im Lauf der Entwicklung die Basis besser gestalten und die wird allmählich, meint er, durch die ungesellige Geselligkeit auch so, dass die Moral mehr gefördert wird. Aber es ist jedenfalls ein endlos langer Prozess. Ja, also es ist keineswegs so auf der Hand liegend, dass die Menschen dem kategorischen Imperativ gemäß handeln. Aber der Gedanke ist eben, dass alle das tun und dass dann Natur und Intelligenzen vollkommen zusammenstimmen. Ja? Und dann würde auch etwas erfüllt sein, was dann erst später in der Kritik der praktischen Vernunft in die Postulatenlehre bzw. in die Dialektik hineinspielt. Es würde dann die Natur auch die Sittlichkeit entsprechend entlohnen. Ja? Also wir würden genauso glücklich sein, wie wir glückswürdig sind, wie wir uns sittlich verhalten. Ja? Es würde alles vollkommen zusammenstehen. Aber das ist eben prinzipiell nicht zu erwarten und daher meint Kant, sei das Reich der Zwecke nur ein Ideal. Ja? Eine Idealvorstellung, an der wir uns moralisch orientieren können. Auch in der Kritik der reinen Vernunft B 837f wird sowas besprochen. Das ist schon in der Methodenlehre drin, im Kanon der reinen Vernunft. Weist er darauf hin, dass dieses Ideal zwar vorgegeben ist, aber dass kein einzelnes vernünftiges Wesen dieses Ideal realisieren kann. Weil es immer nur für sich handeln kann, auch wenn es ganz moralisch ist, kommt es auf alle anderen auch nicht an. Aber prinzipiell gibt es da noch einen kleinen Hinweis auf BA 85 439, dass das eben auch in anderer Weise begründet sein könnte. Also dieses Reich der Zwecke oder diese, man könnte auch sagen, diese Harmonie zwischen Natur und Sittlichkeit. Also die Entsprechung von Glückseligkeit und unserem moralischen Handeln. Das werden wir dann noch in den Postulaten weiter besprechen können. Aber jedenfalls hat prinzipiell das vernünftige Wesen, dadurch, dass es dem Sittengesetz gehorchen kann, eine Würde, ne, und ist über jeden bloßen Preis, einen Marktpreis erhaben, ne, und müsste als solche Würde auch geachtet werden, weil es eben nur einem solchen Gesetz gehorcht, dass es sich selbst gibt. Ja, weil es selbst gesetzgebend ist, oder wie Kant auch sagt, zugleich Oberhaupt im Reich der Zwecke und nie nur untergeordnet. Ja? Diese Oberhäupter, die harmonieren dann alle miteinander. Und diese Selbstverpflichtung bzw. diese Autonomie macht uns eben dann auch zu Mitgliedern im Reich der Zwecke. Ja? Wir gehören dazu, ja bitte.
Wie sind Sie jetzt nochmal auf die Würde gekommen?
Einfach von der Selbstgesetzgebung her, ne? Weil wir uns selbst das allgemeine, das sittliche Gesetz geben. Und daher haben wir die oberste Würde.
Mit der Würde ist das ja so ein bisschen ein Problem.
Ja?
Weil dieser Begriff ja eigentlich sehr leer ist.
Naja, und hier noch all dieser Ableitung von Kant ist eben nicht so leer. Ne? Er bestimmt ihn dadurch, dass wir in der Weise an uns selbst, an unsere eigene Unbedingtheit gebunden sind.
Ne? Die Würde passt so sehr gut zu Kant, würde aber in unserem heutigen Sprachverständnis ja zu einem Problem führen.
Mein Gott, im heutigen Sprachverständnis, überhaupt im Sprachverständnis des Alltags, ne, ganz gleich zu welcher Zeit, kommen ja die philosophischen Termini sehr verwaschen vor. Ne? Also kann man natürlich gar nicht viel sagen. Wenn Sie jetzt einen Linguistik-Turn machen und die Sprache als Ausgangspunkt nehmen, dann müssen Sie es dauernd kritisieren. Ne? Kann man eigentlich nicht so nehmen, der bloße Gebrauch von Sprache sagt nicht, dass sie richtig ist. Es funktioniert halt irgendwie. Die dritte besondere Formulierung, die Selbstgesetzgebung, kann daher auch so formuliert, kann auch so gefasst werden, handle so, oder wir sollen so handeln, dass sich unsere Maximen als Gesetze im Reich der Zwecke eignen. Ja? Sie können, unsere Maximen, die wir uns subjektiv machen, sollen so allgemein gültig sein, dass sie in das Reich der Zwecke hineinpassen. Ne? Dass sie Gesetze im Reich der Zwecke sein können. Das ist BA 83F oder 438. Bei den ersten beiden Formulierungen könnte man noch sagen, dass sie sich auf jede einzelne Maxime beziehen und sagen, was ist ihre Form, ne, diese Allgemeinheit, und was ist ihr Inhalt, ja, die Begrenzung durch andere vernünftige Wesen. Und bei der dritten Formulierung ist es eigentlich so, dass die jetzt, weil sie den Grund aller Maximen mit angibt, nämlich die Selbstgesetzgebung in jeder Person, alle solchen gesetzgebenden Personen zu einem Ganzen verbindet und daher schließt, alles einschließt. Nicht jede einzelne Maxime gesondert, sondern prinzipiell alle Maximen in einem Reich vereint. Ne? Der große Systematiker Kant führt da an, ne? Zuerst die Einheit der Form, dann die Vielheit der Materie, ne? Und schließlich die Allheit des ganzen Systems, die möchte er mit diesen drei Formulierungen eingeholt haben. Ne? Aber das sind so Spielereien, rationalistische Spielereien, die er so nebenbei noch hineinbringt. Aber prinzipiell eben auch dieses Reich der Zwecke als ein Reich des Glücks zugleich auch, ne, soll auch wieder jetzt das Gemüt besser ansprechen als die bloße nüchterne Formulierung des allgemeinen Gesetzes. Ne. Vor allem eben auch mit diesem Zusammenhang Glückseligkeit und Sittlichkeit, ne, dass die dann auch übereinstimmen. Ja, soweit der zweite Teil. Wir können uns jetzt den schwierigen und meines Erachtens nie richtig interpretierten dritten Teil zuwenden. Ja, der dritte Abschnitt der Grundlegung. Das ist wirklich so ein geheimnisvoller Teil in der kantischen Philosophie, der auf grauenvolle Weise ausgelegt wird, auch, dass man ja, darauf verzweifeln könnte. Ja. Also am Ende des zweiten Abschnitts weist Kant noch darauf hin, dass eben dieser Zitat von BA 95F oder 445, dass dieser ebenso wie der erste bloß analytisch war. Ja? Und analytisch meint in dem Fall eben, es ist um eine a priorische Analyse des Begriffs der Sittlichkeit gegangen. A priorische Analyse, man könnte auch sagen, der Idee des Guten, ne, wenn man diesen Terminus von Platon herholen will. Darum ist es gegangen. Und wir haben gesehen, im zweiten Abschnitt wurde die Problematik verschärft, insofern, als wir alle empirischen Einflüsse, alle a posteriorischen Einflüsse weglassen mussten, um zu einer a priorischen Metaphysik der Sitten zu kommen. Ja? Und dadurch hat sich aber die Frage gestellt, wie kann denn jetzt im Rahmen der Formulierung des kategorischen Imperativs Maxime, ne, meint die empirische Seite, und allgemeines Gesetz, das meint die rein vernünftig gedachte Seite, wie kann sich denn hier eine Verbindung der beiden noch herstellen lassen, wenn wir sie so auseinanderreißen. Ne? Das eine ist das Empirische, das wollen wir alles distanzieren und es geht uns nur um das a priorische Gesetz als solches, um dieses allgemeine Gesetz, das die Vernunft denkt und die darf überhaupt nichts Empirisches an Einflüssen zulassen. Ja? Wir trennen die Vernunft mit ihrem Gebot total ab von unserer empirischen Existenz. Wie soll es denn dann noch genau das geben, was der kategorische Imperativ verlangt? Nämlich eine Beziehung dieses Gedankens der Vernunft auf unser empirisches Interesse. Ja? Oder anders gesagt, wie soll denn der kategorische Imperativ überhaupt wirksam werden, wenn die eine Seite ein bloßer Gedanke ist, der keine reale empirische Verankerung hat. Ne? Und solange aber jetzt dieses Imperativische oder diese Gebotskompetenz der Vernunft oder des Sittengesetzes nicht nachgewiesen ist, bleibt das Sittengesetz selber oder der Gedanke der Pflicht, wie Kant sagt, ein leerer Begriff. Ne? Auf BA 52 erwähnt er das kurz, das ist 421, oder dann auf BA 96, 445, spricht er davon, dass es ein Hirngespinst wäre. Ja? Ist nur ausgedacht, hat keine Verbindlichkeit, ja? Weil es eben in dieser Trennung stecken bleibt. Was fehlt, ist eben der Zusammenhang zwischen Maxime und allgemeinem Gesetz. Ja? Das ist ja eine Synthesis, das heißt, es sind verschiedene Begriffe, haben wir schon früher mal besprochen, ja, das sind verschieden die Begriffe, sind voneinander zu unterscheiden, sind different und sind trotzdem aufeinander bezogen im kategorischen Imperativ. Ja. Wo wird jetzt der Zusammenhang dieser beiden Seiten hergestellt oder wodurch? Ja. Das bleibt noch völlig offen. Und da meint Kant, hilft keine empirische Erkenntnis der Objekte, um auf sowas einzugehen, ne, weil wir ja dann wieder in die Bedingtheit zurückfallen, sondern was wir brauchen, ist eine Stelle BA 87 oder 440, eine Kritik des Subjekts, das ist der reinen praktischen Vernunft. Ja? Also wir haben uns jetzt zurückgezogen in die reine Vernunft, ne? Jetzt müssen wir schauen, wie können wir aus dieser reinen Vernunft einen Bezug zum Empirischen herstellen. Ja? Wir müssen das einmal kritisieren, diese reine Vernunft in ihrer Abgehobenheit und Abgetrenntheit. Müssen wir entsprechend behandeln, um möglicherweise dann auf diesem Weg irgendwie zu einer Klärung zu kommen. Und dann noch weiter fortgesetztes Zitat, denn völlig a priori muss dieser synthetische Satz, der apodiktisch gebietet, erkannt werden können. Völlig a priori. Also wir dürfen jetzt nicht wieder zurückfallen ins Empirische, da werden wir keine Lösung finden, sondern wir müssen das a priori auflösen, das Problem. Und da spricht Kant in dem Zusammenhang eben von erkannt werden können. Wenn Sie sich erinnern, Erkenntnis ist bei Kant eben immer ein Zusammenspiel von sinnlicher Anschauung und Denken. Ja? Und die sinnliche Anschauung soll das Wirkliche daran abstützen. Und wenn er hier jetzt von Erkenntnis des kategorischen Imperativs spricht, den wir vorher nur denken, ja, wohlgemerkt, dann meint er eben, es muss irgendwie durch ein Sein abgestützt sein. Ja? Das heißt, anders formuliert, wir müssen die objektive Realität dieses Satzes nachweisen. Ja? Dieser Terminus stammt eben aus der theoretischen Philosophie, aber er müsste hier auch zutreffen, wenn wir schon von Erkennen sprechen. Und im dritten Abschnitt, nachdem der Kant das Problem gelöst hat, spricht er immer wieder mal von Erkennen, der Autonomie oder des Sittengesetzes oder des kategorischen Imperativs. Und eine solche Erkenntnis oder objektive Realität erfordert aber eine Deduktion der Synthesis des kategorischen Imperativs. Eine Deduktion, das heißt eine Rechtfertigung, dass diese Synthesis wirklich angebracht ist. Und auch hier gibt es drei Stellen, die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber wir stoßen dann drauf. Drei Stellen im dritten Abschnitt, wo Kant von einer Deduktion spricht. Ja? Und es ist ganz klar, dass er damit einen hohen Anspruch stellt. Da muss das Sittengesetz eben wirklich objektiv gültig ausgewiesen sein. Nicht bloß als Gedanke vorliegen. Ja? Also diese Rechtfertigung des kategorischen Imperativs, die ist das Thema im dritten Abschnitt der Grundlegung. Und daher heißt es dann eben auch in der Überschrift, es ist hier der Übergang von der Metaphysik der Sitten zur Kritik der reinen praktischen Vernunft. Also um diese Ebene geht im Rahmen der praktischen Vernunft, wo sie sich ganz auf ihre eigene Reinheit und Unbedingtheit zurückgezogen hat. Dann nachher in der Kritik der praktischen Vernunft fällt das Reine weg. Weil da ist für Kant schon nachgewiesen, dass die reine Vernunft praktisch sein kann, ne? Und er kritisiert das ganze Vermögen, also einfach ihre Tätigkeit dann beim Handeln. Ne? Aber hier geht es noch um die Kritik der reinen praktischen Vernunft, das ist ein wesentlicher Unterschied. Und im Zentrum dieser Untersuchung steht natürlich weiterhin der Wille, ne? Weil es ist ja diese Wirksamkeit in uns, die aus solchen reinen Prinzipien heraus tätig wird. Und die muss jetzt genau untersucht werden, wie das funktioniert, dass dieser gute Wille sich selber das Gesetz gibt. Ja? Welche Komponenten da auch noch drin enthalten sind. Das ist jetzt eben Selbstgesetzgebung, dorthin haben wir den ganzen kategorischen Imperativ schon geführt. Ja? Das Verhältnis eigentlich des Willens zur Willkür. Ja, oder der Unbedingtheit des Willens zu seiner eigenen Bedingtheit. Und dieses Verhältnis muss jetzt, diese Autonomie muss jetzt noch genau untersucht werden, die Grundlegung des Begriffs der Sittlichkeit. Ne, oder vom Begriff der Sittlichkeit her zeigen, wie der zustande kommt, wie er begründet ist. In der Überschrift des ersten Kapitels im dritten Abschnitt heißt es dann, der Begriff der Freiheit ist der Schlüssel zur Erklärung der Autonomie des Willens. Ja? Der Begriff der Freiheit. Da haben wir die Autonomie des Willens, das ist eigentlich das Sittengesetz, das ist eine andere Formulierung dafür. Ne? Und jetzt haben wir drüber den Begriff der Freiheit. Von dem her soll so quasi das Sittengesetz abgeleitet werden. Wir suchen eine Grundlage für das Sittengesetz, ne? Und möglicherweise finden wir es im Begriff der Freiheit. Der dritte Abschnitt beginnt dann mit dem Satz, der Wille ist eine Art von Kausalität lebender Wesen, sofern sie vernünftig sind. Eine Art von Kausalität. Nicht? Kausalität meint eben eine Wirksamkeit. Wir handeln aus einem Willen heraus und der selber wieder stützt sich auf irgendwelche allgemeinen Begriffe. Nicht? Können aus der Glückseligkeit stammen oder aus der Sittlichkeit. Nicht? Aber Kausalität lebender Wesen, sofern sie vernünftig sind, und Freiheit würde diejenige Eigenschaft dieser Kausalität sein, da sie unabhängig von fremden, sie bestimmenden Ursachen wirkend sein kann. Also, der Wille, eine Kausalität, ne, vernünftiger Wesen aus Gedanken, ne, und diese Wirksamkeit ist dann frei, wenn sie nicht auf andere Ursachen angewiesen ist, auf fremde, sie bestimmende Ursachen. Ne. Davon sagt Kant dann, das sei zuerst einmal nur eine negative Formulierung, ist auch einsichtig. Ne? Freiheit ist eben dann Unabhängigkeit von Natur, Kausalität und empirischen Zusammenhängen. Und das ist zu wenig für die Bestimmung der Freiheit, die wir hier brauchen. Denn dann steht bei dem, was ich vorher schon kurz erwähnt habe, bloße Beliebigkeit. Ne? Völliges Chaos, man weiß überhaupt nicht, was man tun soll. Ne? Daraus kann keinerlei Orientierung für die Praxis folgen. Ne? Das ist eben nur eine negative Bestimmung, eine Abgrenzung gegen die Naturkausalität. Aber der Terminus Kausalität hat bei Kant schon eine andere Konnotation, nämlich er meint, kausal ist immer an Gesetzmäßigkeiten gebunden. Wenn etwas wirkt, dann nach einem bestimmten Gesetz, nicht völlig chaotisch. Und ebenso muss es auch mit der Freiheit sein. Die kann nicht einfach bloß gesetzlose Beliebigkeit sein, sondern die muss gesetzmäßig bestimmen. Und sonst wäre sie ein Unding, sagt er da auch. Das ist ganz am Anfang noch des dritten Abschnittes, dem zweiten Absatz davon. Das wäre sie ein Unding, weil sie überhaupt keine Orientierung liefern würde. Und das, was sie aber bestimmt, beziehungsweise wodurch sie bestimmt ist, macht sie positiv. Sie ist nicht bloß unabhängig vom Naturgesetz, sondern positiv. Sie ist eine Kausalität, heißt zwar nach unwandelbaren Gesetzen, aber von besonderer Art. Also nicht die empirischen Gesetzmäßigkeiten, sondern irgendeine andere Gesetzmäßigkeit muss dahinter stehen. Die Freiheit selber, wohlgemerkt, wir sprechen über die Freiheit selbst, ja, nach unwandelbaren Gesetzen. Jetzt ist die Frage, was gibt es denn für Gesetze, die mit der Freiheit vereinbar sind? Ja? Weil sie soll ja nicht irgendwo im Zusammenhang mit anderen stehen und eine Funktion in solchen Kausalitätsverhältnissen sein. Ne? Also sie soll ja frei sein, unabhängig von solchen Abhängigkeiten von äußerer Art. Und daher kann es überhaupt nur eine Art von Gesetz geben, dem die Freiheit unterworfen ist, und das ist die Gesetzmäßigkeit, die sie sich selbst gibt. Ne? Also nur wenn sich die Freiheit selbst das Gesetz gibt, dann ist sie zugleich frei, ja, weil es in sich bleibt und nur das eigene Gesetz realisiert. Dann ist sie nicht abhängig von etwas anderem, sie ist aber zugleich auch nicht völlig ungeordnet und beliebig. Ja? Sondern sie ist sich selbst verpflichtet. Sie selbst ist das Gesetz, nach dem sie auch agiert. Also die Freiheit muss sich selbst das Gesetz geben, damit sie eine positive Kausalität nach unwandelbaren Gesetzen ist, und zwar aus der Vernunft heraus. Jetzt sind wir aber schon bei der Autonomie gelandet. Wenn die Freiheit sich selbst das Gesetz gibt, dann heißt das, was wir vorher schon behandelt haben, sie gibt sich dieses allgemeine Gesetz als das, woran sich ihre Maximen halten sollen. Das hat sie in sich selber, sie selber reicht, oder der Wille als praktische Vernunft reicht in diese allgemeine Universalität und Unbedingtheit hinein, und von dort her hat er die Gesetzmäßigkeit. Also jetzt sind wir vom Freiheitsbegriff ausgegangen und sind gekommen zum kategorischen Imperativ. In der Formulierung der Autonomie, der Selbstgesetzgebung. Die Freiheit ist also gebunden an dieses allgemeine Gesetz, oder wie Kant es dann formuliert, nach keiner anderen Maxime zu handeln, als die sich selbst auch als ein allgemeines Gesetz zum Gegenstand haben kann. Das ist immer noch da im zweiten Absatz drin. Ne? Dieses ist aber gerade die Formulierung des kategorischen Imperativs und das Prinzip der Sittlichkeit. Ne? Also vom Begriff der Freiheit sind wir jetzt gekommen zum kategorischen Imperativ, zur Sittlichkeit. Sie soll sich selbst das Gesetz geben. Und was ist jetzt die Folgerung daraus? Die Folgerung zieht ganz, ganz kurz, gleich anschließend. Also, folgender, ist ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen einerlei. Ja? Ja, wir haben jetzt aus der Freiheit abgeleitet diese sittliche Verbindlichkeit. Ne? Sie ist sich selbst ein Gesetz, und jetzt stehen wir wieder da, wo wir vorher waren. Ne? Und können eigentlich rein logisch sagen, Freiheit und ein Wille unter sittlichen Gesetzen ist einerlei, ist dasselbe. Ja? Denn ein freier Wille ist ja der, der sich selbst das Gesetz gibt, ja? Und ein Wille unter sittlichen Gesetzen ist der, der von sich das Gesetz bekommt. Ja? Also es sind eigentlich nur zwei verschiedene Ansichten dieses Verhältnisses von Wille und Willkür oder dieses Selbstverhältnisses des Willens, dass er sich selber das Gesetz gibt. Ja? Jetzt ist die Frage, was haben wir davon? Ja? Das ist eigentlich wieder nur eine Analyse des Begriffs der Sittlichkeit bzw. der Freiheit. Ja? Wir müssen aber bedenken, in der Überschrift steht ja Begriff der Freiheit. Ja? Der Begriff der Freiheit ist der Schlüssel zur Erklärung der Autonomie. Ja? Und die Autonomie war selber auch schon ein Begriff, den wir vorher gehabt haben. Also wir sind im Bereich der bloßen Begrifflichkeit nach wie vor. Ja? Also Sie dürfen sich von den ersten zwei, sogar Anfang des dritten Kapitels, nicht zu viel verlangen. Das ist weit, dürfen Sie nicht zu viel versprechen. Ja? Es ist weiterhin eine Analyse. Die Analyse wird noch ein Stück weiter vorangetrieben. Und dann wird das Problem noch einmal explizit zugespitzt und dann kommt erst die Lösung. Ja? Am Anfang des dritten Kapitels, die Kapitel sind relativ kurz da am Anfang, das ist BA 102, das müsste BIA 48 oder 49 sein, aber Sie finden es leicht am Anfang des dritten Kapitels, heißt da gleich der erste Satz: Wir haben den bestimmten Begriff der Sittlichkeit auf die Idee der Freiheit zuletzt zurückgeführt. Ja? Also das ist eigentlich die Absicht, die Kant hier vorführt. Er möchte den Begriff der Sittlichkeit auf die Freiheit zurückführen, beziehungsweise aus der Freiheit die Sittlichkeit ableiten. Ja? Das demonstriert er jetzt einmal. Und das bringt aber vorerst einmal nichts anderes als eine ganz enge logische Verflechtung zwischen diesen beiden Begriffen. Ja? In dem einen steckt der andere drinnen. Die Autonomie umschließt zwar beides in sich, ne? Autonomie ist ja Selbstgesetzgebung, aber wenn man es jetzt so analysiert, dann zeigen sich die beiden Seiten jeweils auf die andere Seite bezogen. Ich kann Selbstgesetzgebung jetzt vom Gebenden her beginnen und sagen, da gibt es ein Übergeordnetes. Aber wenn ich sage über, dann beziehe ich mich auf das, was drunter ist. Ja? Wenn ich sage gesetzgebend, beziehe ich mich auf das, was das Gesetz bekommt und was dem Gesetz verpflichtet ist. Also die gesetzgebende Seite verweist auf die andere Seite, die dem Gesetz unterworfen ist. Wenn ich von der anderen Seite beginne und sage, ich bin verpflichtet, ja, bin moralisch verpflichtet, verweist das auf eine übergeordnete Seite, die mich verpflichtet. Ja? Also ich habe in beiden, habe ich beides drinnen. Der Unterschied besteht eben nur darin, dass ich einmal von der einen Seite beginne und einmal von der anderen. In der Analyse und Betrachtung dieser Beziehung der Autonomie oder des Selbstverhältnisses. Also da haben wir natürlich in der gesetzgebenden Seite diese Freiheit mit drinnen, ne, dass sie nicht von anderswoher bestimmt sein kann. Ne. Trotzdem muss sie eben nach allgemeinen unwandelbaren Gesetzen gebieten. Und diesen Gesetzen ist dann die Willkür wieder unterworfen. Die sind also, diese beiden sind logisch nicht voneinander zu trennen und daher kann man eben sagen, das eine ist mit dem anderen einerlei, wie Kant da kurz hinsagt. Ne? Ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen ist einerlei. Beides schließt dieses ganze Selbstverhältnis in sich ein. Ne? Und das ist immer noch nach wie vor eine Synthesis. Die haben also eigentlich wieder nur eine etwas genauere Formulierung dieser Autonomie dadurch gewonnen. Und immerhin haben wir damit gewonnen, dass eine Begründung zumindest angesprochen wird. Ja? Das Sittengesetz soll aus der Freiheit abgeleitet werden. Es ist irgendwie begründungsbedürftig. Das kommt damit auch zum Ausdruck. Und es ist vor allem klar, dass die verpflichtende Seite, die übergeordnete Seite, immer der Grund ist. Ja? Auch wenn der Kant sagt, es ist einerlei, ne? Dann kann man vom einen ausgehen, kommt zum anderen oder umgekehrt, aber der Grund ist immer die übergeordnete Seite. Die verpflichtende Seite oder die, wo die Freiheit drinnen steckt. Die verpflichtete Seite ist immer die untergeordnete. Das steht auf jeden Fall auch fest.
Führt das nicht in einen Zirkel?
Ja, ganz genau.
Ja, aber
ganz genau, den formuliert er dann auch. Sogar mit diesem Terminus, vielleicht haben Sie ihn einfach dort. Er spricht dann vom Zirkel, wir kommen dann noch bald darauf zu sprechen. Und trotzdem ist jetzt diese Ableitung, diese Begründung der Sittlichkeit bloß logisch. Ganz klar. Wir haben eigentlich den Rahmen des bloßen Denkens, der Begrifflichkeit noch nicht verlassen. Dann heißt es eben auf BA 98 oder 447, wenn also Freiheit des Willens vorausgesetzt wird, so folgt die Sittlichkeit samt ihrem Prinzip, also kategorischer Imperativ, daraus durch bloße Zergliederung ihres Begriffs. Das heißt, wir sind nach wie vor im Analytischen. Was Kant vorher schon gesagt hat, der zweite Teil war nur analytisch, war nur eine Analyse dieses Begriffs. Und was noch fehlt, ist die Klärung der Synthesis, die hier enthalten ist. Denn wenn Kant auch sagt, das ist analytisch, dann heißt das keineswegs, dass diese Begriffe, die hier verwendet werden, analytisch sind. Die Freiheit ist nicht analytisch, das ist eine Kausalität und wirkt auf etwas anderes. Und Kausalität ist ein Paradebeispiel in der theoretischen Philosophie für eine Synthesis. Das bleibt nach wie vor eine Synthesis. Und die Autonomie oder das Sittengesetz ist genauso, wie wir gesehen haben, ein synthetischer Satz a priori. Also es gibt so Interpretationen, die versuchen das dann auf analytisch abzuspannen, das ganze Problem, und kommen dann in ganz seltsame Folgerungen. Aber wir müssen daran festhalten, es ist beides Synthesis. Und es kann aber trotzdem zwischen zwei synthetischen Begriffen ein analytisches Verhältnis geben. Nämlich zum Beispiel hier der logischen Ableitung. Das heißt, in dem einen synthetischen Begriff ist der andere synthetische Begriff enthalten. Das Verhältnis in dieser Weise ist analytisch. Man kann es logisch aufeinander zurückführen. Aber das heißt nicht, dass die Synthese wegfällt zwischen den jeweiligen Begriffen. Sondern die sind nach wie vor synthetisch. Und es bleibt das Problem noch offen, wie diese Synthesis gerechtfertigt wird. Ist damit noch überhaupt nicht aus der Welt geschafft. Und auf das macht Kant nämlich auch gleich wieder aufmerksam. Wir sind jetzt im dritten Absatz des ersten Kapitels. Da hat er gleich am Anfang das mit der bloßen Zergliederung. Und dann weist er sofort wieder darauf hin, indessen handelt es sich hier ja um einen synthetischen Satz, a priori. Also kann man ihm nicht sagen, dass er das selber nicht verstanden hätte. Und er formuliert es dann ein bisschen schwer verständlich, wieso das jetzt synthetisch ist. Aber wenn wir sagen, dass die Maxime eines guten Willens jederzeit allgemeines Gesetz sein kann, die Maxime eines guten Willens kann allgemeines Gesetz sein, dann heißt das, es ist ein Sollen. Sie soll allgemeines Gesetz sein, es ist ein Sollen, das sich über den guten Willen hinaus auf etwas anderes richtet, das nicht von selber in dieser Weise organisiert ist. Die Maxime selber folgt nicht von selbst diesem allgemeinen Gesetz. Daher kann man diese allgemeine Gesetzlichkeit, beziehungsweise Kant sagt hier, diese Eigenschaft der Maxime, dass sie allgemeines Gesetz sein kann, die kann man nicht aus dem guten Willen heraus analysieren, sondern das ist ein Gebot für etwas anderes. Man kann es nicht im Willen allein finden, sondern es richtet sich auf die Willkür. Und das ist die Synthesis, die hier wieder angedeutet ist. Dieses Gesetz, die Maxime soll allgemeines Gesetz sein, die schließt schon die andere Seite ein, dass es sich an die Bedingtheit unseres Willens richtet. Und genau um das geht es. Diese Maxime, in der Weise, dass sie eben gut sein kann oder nicht, oder auch eben nach der Glückseligkeit streben kann, in dieser Maxime kann man weder das allgemeine Gesetz finden, noch kann man umgekehrt im bloßen Willen jetzt diese Eigenschaft der Maxime finden. Die Maxime schwankt hin und her, aber der gute Wille, der würde notwendigerweise gut sein. Also die sind verschieden. Es bleibt bei der Differenz. Das ist hier wesentlich. der notwendig gute Wille hätte überhaupt keine Maxime. Nicht? Wenn ein heiliger Wille ist, dann gibt es keine subjektive Setzung, dann gibt es nur Objektivität dieses Sittengesetzes, das sich notwendig durchsetzt. Nicht? Also wenn überhaupt Maxime, dann eine andere Ebene noch mit angepeilt. Und dann heißt es im Weiteren, nachdem er das ein bisschen analysiert hat, solche synthetische Sätze sind aber nur dadurch möglich, dass beide Erkenntnisse durch die Verknüpfung mit einem Dritten, da wenn sie beiderseits anzutreffen sind, untereinander verbunden werden. Ja? Beide Erkenntnisse, das meint hier Maxime und allgemeines Gesetz. Ja? Diese beiden Erkenntnisse sind synthetisch und die müssen jetzt untereinander verbunden werden durch ein Drittes, darin sie beiderseits anzutreffen sind. Ja? Und man könnte auch sagen, dass ihnen beiden zugrunde liegt. Ja? Also ganz offensichtlich sieht Kant selbst, in welchem Problem er steht. Ja? Und was er hier erst noch leisten muss. Und dann fährt er fort, der positive Begriff der Freiheit schafft dieses Dritte. Jetzt können wir ein bisschen überlegen, was das heißen soll, ne? Kann man auch überrascht sein, das hieß ja im Grunde genommen, wir sind eh schon da. Den positiven Begriff der Freiheit haben wir im zweiten Absatz gehabt. Ne? Das ist der nach unwandelbaren Gesetzen sich bestimmt. Ja? Aber hier gemeint ist nur, er schafft dieses Dritte verbal. Ja? Und er zeigt dieses Dritte zuerst einmal nur in der logischen Verflechtung dieser beiden Seiten. Oder anders gesagt, die Autonomie ist der gemeinsame Begriff für beide Seiten. Ja? Das meint er damit. Der positive Begriff der Freiheit schafft dieses Dritte. Aber er schafft es nicht so, dass es wirklich eindeutig vorliegt, und es geht aus dem Weiteren dann auch hervor. Zuerst noch der Einschub, welches nicht wie bei den physischen Ursachen die Natur der Sinnenwelt sein kann, weil in der Sinnenwelt natürlich ist Ursache und Wirkung aufeinander bezogen, ne? Synthetisch a priori nach den Kategorien. Und dann heißt es aber, was dieses Dritte sei, worauf uns die Freiheit weiset. Und zum Schluss bedarf noch einiger Vorbereitung. Ne? Also keineswegs kann man sagen, schafft dieses Dritte, ist jetzt schon die Lösung. Sondern es ist nur die Anspielung darauf, dass wir begrifflich diese beiden Seiten schon analysiert haben und zur Autonomie gekommen sind, ne? Wo beides eben aufeinander bezogen ist. Aber was nicht klar ist, ist immer noch der Grund dieser Synthesis. Ne? Aber wir sind immerhin draufgekommen, dass das Sittengesetz noch einer Begründung bedarf. Einfach mit dem Begründungsanspruch des Begriffs der Freiheit für das Sittengesetz wird klar, dass hier etwas noch vorausgesetzt sein muss. Ne? Auch wenn das noch nicht die Lösung ist. Aber wir sind zumindest draufgekommen, dass das Sittengesetz eben noch eine übergeordnete Instanz braucht, und davon haben wir eine a priorische Idee. Von dem wir a priori eine Idee haben. Ne? Die steigt uns auf, wenn wir hier durch diese Analyse überhaupt draufkommen, dass das Sittengesetz einen Grund braucht. Ja? Und dann spricht er eben von Deduktion des Begriffs der Freiheit aus der reinen praktischen Vernunft. Ja? Und hier ist der Begriff der Freiheit, wo ich merke, der Begriff, ja, wieder diese Autonomie, die wir schon haben, ne? Die das Dritte schafft, aber die bloß ein Begriff ist. Ja? Und die soll jetzt erst deduziert werden, das heißt gerechtfertigt. Ihre objektive Gültigkeit soll nachgewiesen werden. Ja? Und zwar aus der reinen praktischen Vernunft. Und das bedarf noch einiger Vorbereitung. Ja, das haben wir wieder eigentlich nur auf das Problem gekommen, aber immerhin, wir haben schon ein bisschen analysiert, dass diese Selbstgesetzgebung in den Bereich der Freiheit hineinreicht und dass dieser Bereich eigentlich das Begründende ist für das Sittliche, ne, für das Sittengesetz als solches. Man könnte dann also sagen, vorwegnehmen, was dieser gesuchte Grund, diese Vermittlung leisten soll. Ja? Sie soll erstens einmal der Freiheit oder diesen Begriff der Freiheit als Autonomie, ja, wie sie bis jetzt gefasst wurde, objektive Realität geben. Damit es nicht nur ein Vernunftgedanke ist, der als solcher unwirksam bliebe, ja, praktisch keine Auswirkungen hätte. Und zweitens soll dieser Grund eben die beiden differenten Seiten im kategorischen Imperativ vermitteln, damit überhaupt der kategorische Imperativ als synthetischer Satz a priori in Gültigkeit treten kann. Ne? Und indem er in der Weise dann in Gültigkeit tritt, stellt sich erst die Verbindlichkeit dieses kategorischen Imperativs ein. Ne? Das ist das Dritte da. Wenn wir die Synthesis hergestellt haben, dann wird er erst wirklich verbindlich. Ja, da kann man sagen, jetzt kann die Vernunft auf uns als empirische Wesen wirken. Ja? Und jetzt kann sie in uns, wie wir schon am Anfang im ersten Abschnitt eine Andeutung bekannt gehabt haben, jetzt kann sie in uns das Gefühl der Achtung hervorrufen. Ja? Das ist ja, wie es dort heißt, ein vernunftgewirktes Gefühl ist. Oder von der Vernunft selbst gewirktes Gefühl, so ähnlich. Ja? Also die Vernunft soll aufs Empirische in uns wirken können. Und dann kann erst der kategorische Imperativ für uns eine Anziehungskraft haben, die über die bloßen Neigungen hinausgeht. Ja? Also indem wir dann die Achtung als solche heranziehen. Jetzt gibt es noch eine weitere Vorbereitung, ja? Oder beziehungsweise das ist jetzt die nächste Vorbereitung, das zweite Kapitel, das ist ganz kurz, knappe Seite ungefähr oder ein bisschen über eine Seite halt. Und dieses zweite Kapitel soll jetzt den Begriff der Freiheit ausschließlich an den der reinen Vernunft knüpfen. Die Verbindung herstellen. Freiheit war das Übergeordnete im kategorischen Imperativ, das nicht von anderswo bestimmt wurde, sondern selber das Bestimmende gewesen ist. Und dieses Bestimmende sollen wir jetzt erkennen als identisch mit der reinen praktischen Vernunft. Und nur mit der Vernunft, eben ohne jegliches andere, ohne irgendwelche empirischen Zusammenhänge und Einflüsse. Und daher dann eben auch, dass diese Konstellation, das Sittengesetz oder die Autonomie aus der Freiheit abzuleiten, für alle vernünftigen Wesen gilt. Das ist ein Versprechen, das Kant irgendwo schon im zweiten Abschnitt getan hat und das er hier jetzt einlöst, ich muss jetzt nur noch mal schnell schauen, ich habe die Stelle da auf, ja, das ist BA 66, 429, die Anmerkung, und zwar ist das bei der Formulierung des kategorischen Imperativs als Zweck an sich selbst, ja, bei der Zweck an sich selbst Formulierung, da sagt er auf einmal, das gilt für alle vernünftigen Wesen, ja, aber das kann er erst im dritten Abschnitt dann belegen. Und hier löst er das dann ein, dass also diese Verpflichtung alle vernünftigen Wesen bloß in ihrer Vernünftigkeit trifft. Und nicht speziell jetzt Menschen, die eine bestimmte Art von vernünftigen Wesen sind. Sie erinnern sich an die Polemik gegen die Anthropologie in der Metaphysik der Sitten, wie es in der Vorrede aufgetreten ist. Wenn man das Menschliche noch hereinnimmt, das ist aber unwichtig für das Sittengesetz, weil das gilt für alle vernünftigen Wesen. Und da kommt es nicht darauf an, welche Besonderheiten wir empirisch haben. Also es geht darum, dass man diese beiden Seiten möglichst eng miteinander verknüpft. Und der Begriff der Sittlichkeit, also aus dem Begriff der Freiheit folgt der Begriff der Sittlichkeit. Durch Zergliederung haben wir vorher schon gehört. Ne? Das gilt für alle vernünftigen Wesen. Und gilt für alle Wesen, die nur unter der Idee der Freiheit handeln können, sagt er zuerst einmal. Ja? Die also immer schon eine Idee der Freiheit haben, wenn sie überhaupt praktisch orientiert sind. Und da meint er, in praktischer Hinsicht sind sie dadurch auch wirklich frei, wenn sie nur unter der Idee der Freiheit handeln können. Ja? Also Sie müssen bedenken, wir handeln ja aus, also von Kant her gesehen, aus Vernunft. Prinzipien oder aus Prinzipien des Denkens, und wenn wir in diesen Prinzipien des Denkens eben immer die Sittlichkeit auch vor Augen haben, dann haben wir zugleich auch eine Idee der Freiheit damit, weil die ja da drinnen steckt, im Begriff der Sittlichkeit. Also insofern sind wir unter die Idee der Freiheit gestellt und damit auch unter das Sittengesetz. Automatisch. Es gelten dieselben Verpflichtungen, sagt er, als wären wir wirklich frei. Ja? Einfach indem wir die Freiheit denken, sind wir an sie gebunden, weil sie in uns das Sittengesetz hervorruft und bewusst macht. Ja? Beziehungsweise es sogar selbst ist und ausdrückt. Ja? Und wir müssen hier überhaupt keinen wirklichen Beweis von Freiheit führen, einen Beweis der Wirklichkeit von Freiheit, was ohnehin nicht möglich ist. Die Freiheit kann man nicht erkennen, sie ist ein reiner Vernunftgedanke und kann durch keine theoretische Erkenntnis erfasst werden. Es ist also unmöglich, theoretisch die Freiheit zu beweisen. Und zudem befinden wir uns hier ja nach wie vor in der Analyse des Begriffes der Freiheit und des Begriffes der Sittlichkeit. Also dürfen wir auch hier nicht erwarten, dass hier ein theoretischer Beweis der Freiheit geführt wird. Den schließt Kant völlig aus, da haben Sie die Anmerkung im zweiten Kapitel. Also es geht nicht um einen theoretischen Beweis der Freiheit, der ist unmöglich, den kann man sowieso nicht führen. Es geht hier mal nur darum, aufzuzeigen, dass prinzipiell wir als Wille, beziehungsweise vernünftige Wesen, immer unter der Idee der Freiheit handeln. Denn wir haben ja schon gesehen, der Wille ist eben das Vermögen, nach der Vorstellung von Gesetzen zu handeln und hat daher immer auch das Prinzip der Sittlichkeit vor Augen. Das haben wir schon gesehen, es teilt sich in Sittlichkeit und Glückseligkeit, aber die Sittlichkeit ist eben immer auch mit dabei. Und wenn wir das, wenn wir in dieser Weise aus einem Begriff handeln können, dann heißt das, und wenn dieser Begriff ein Vernunftbegriff ist, dann heißt das, wir denken uns damit eine Vernunft, die praktisch ist. Das hat Kant hier so im zweiten Kapitel. Wir denken uns eine Vernunft, die Kausalität in Ansehung ihrer Objekte hat. Also die wirklich was bewirkt. Das denken wir uns jetzt vor der Hand nur. Das bleibt nach wie vor unklar, ob sie sein kann, ob sie wirklich praktisch werden kann, ob sie diese Wirksamkeit ausüben kann. Aber zuerst denken wir es einmal. Wenn wir Freiheit denken, dann denken wir eine Kausalität, und da sie mit Sittlichkeit verbunden ist, denken wir eine Kausalität dieses Bestimmenden in uns, das ein bloßer Vernunftgedanke vorerst ist, und das hat Kausalität, das wirkt. Und damit ist es praktisch, ist die Vernunft praktisch. Und was ist jetzt diese Vernunft? Die ist ja nichts anderes als die vorausgesetzte Tätigkeit des Denkens, die selber kein Inhalt mehr ist. Es ist dieses Denken, das alle Inhalte denkt, aber das selber eben über den Inhalten steht. Und das daher auch keinerlei Bedingungen unterworfen ist, wie jeder Inhalt, der von anderen Inhalten abhängig ist. Die Vernunft steht immer drüber. Das ist das Alleräußerste, das reine Denken als solches. Und daher ist sie auch in sich unbedingt und universal. Sie unterliegt keinen Begrenzungen, bestimmten Bedingungen, sondern nur ihrer eigenen Universalität. Das ist ihre wesentliche Bestimmung. Und deswegen, weil sie so ist, ist sie auch das Maß für alles, was ihr untergeordnet ist. Und in praktischer Hinsicht eben für alles, was an Werten oder Anforderungen oder Neigungen oder sonst irgendwie an uns herangetragen wird. Die Vernunft distanziert das alles und urteilt darüber. Und legt damit automatisch ihre eigene Universalität als Maß an alle diese gegebenen Inhalte an. Also sie selbst ist immer das Drüberstehende. Und dann gibt sie eben, ich bin gerade auch von der Urteilskraft ganz kurz, ohne sie genauer zu erklären, aber sie gibt eben dann der Urteilskraft das Maß, in welcher Weise sie das Besondere, die jeweilige Handlung dann subsumieren kann unter dieses allgemeine Gesetz. Also das allgemeine Gesetz ist das Maß und die Urteilskraft soll sich dann damit herumschlagen im Einzelnen, was jetzt wieder subsumiert werden kann und soll. Und jeder bestimmte Antrieb als solcher wird von der Vernunft distanziert. Der kann nicht als gewusster Antrieb unmittelbar bestimmend sein. Wenn wir irgendeine spontane Aktion setzen wollen, ganz gleich wo das herkommt, kann geistiger Antrieb sein oder ein körperlicher, indem wir ihn wissen, stehen wir noch drüber und müssen ihn erst beurteilen. Die Vernunft distanziert ihn. Und sie misst ihn dann erst an dem Maß ihrer selbst. Sie steht noch drüber und ist das Maß für alle Werte. Und die Werte als solche können nicht unmittelbar einfach maßgeblich sein für uns. Oder entscheidend sein. Einfach durch die Reflexion. Bitte.
Der Begriff der Unbedingtheit und Universalität.
Ja, ja. Naja, wir haben ja gesagt...
Jetzt bitte etwas anderes gleichstellen. Also universal oder...
Universal, weil prinzipiell jeder Inhalt gedacht wird. Ja? Und unbedingt deshalb, weil die Vernunft selber sich von allem Inhalt distanziert und noch drüber steht und selbst kein Inhalt mehr ist. Sie ist nicht bedingt durch anderes.
Geht es rein auf nur auf die Vernunft bezogen?
Ja?
Universalität.
Ja, ja, ja.
Also nicht auf die Welt bezogen?
Nein, 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 nein. Auf die Vernunft, nein, auf die Welt insofern, als sie auch gedacht wird. Ne? Wenn Sie die empirische Welt nehmen, die wird gedacht durch die Vernunft. Der Begriff der Welt ist ein Vernunftbegriff.
Ja? Aber nicht als absolut dann gedacht.
Nicht in dem Sinn, dass es ein absolutes Sein, bei dem sind wir jetzt noch nicht. Ne? Sondern nur dabei, dass wir mit unserem Denken eigentlich über allem stehen, was wir denken. Das Denken selber steht noch drüber. Und in praktischer Hinsicht dadurch zugleich ein Maß haben. Ich habe früher immer schon davon gesprochen, wenn wir überhaupt die Sittlichkeit in uns vorfinden, dann ist sie auch das, was gesollt werden soll. Ne? Dann haben wir das Maß da drinnen schon, ob wir es jetzt tun oder nicht. Und das hängt von der Vernunft ab. Die Vernunft selber ist diese übergeordnete Ebene zuerst. Ne? Aber sie ist eben dann nach wie vor, vergesst das Problem nicht, vor dem wir stehen, sie ist total abgehoben von euren empirischen. Ne? Und wir sind immer noch im bloßen Begriff. Und sie hat noch keine Verbindlichkeit. Ne?
Ja? Ich weiß nicht, ob das herpasst oder nicht, aber es erinnert mich jedenfalls daran. Es erinnert mich jetzt ein wenig wieder an Hume, mit diesem, wo er diesen kurzen Abschnitt hat, wo er auf das Zufällige eingeht. Ich glaube, das ist das zweite Kapitel.
Ja, weiß ich jetzt nicht.
Wo er meint, dass das Denken nicht alles tut, als darüber nachzudenken, über die Wahrscheinlichkeiten, die gewohnt sind, gar nicht günstig, und dann sozusagen das, was die höhere Wahrscheinlichkeit hat, zu referenzieren. Das könnte man in der Prinzip auch fast ein bisschen reinbringen, dass man sagt, ja, man denkt darüber nach, was das Moralischere ist, was dem kategorischen Imperativ höchstwahrscheinlich mehr entspricht, und das will ich dann.
Nein, 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 das wäre absolut unkannt.
Ja, natürlich, ja, aber es geht ja klar, wie wir diese Verbindung herstellen will, nach wie vor zwischen, dass ich eine Handlung tatsächlich als moralisch beurteilen kann.
Naja, einfach, das haben wir ja am Anfang, ich habe ja sehr theoretisch begonnen, ne? Kurze Einleitung auch mit dem Denken als vorausgesetzte Tätigkeit und Einheit, ne? Die dann erst überlegt werden muss, wie zu ihrem Inhalt kommt, ne? Wenn wir am Anfang noch über die Affektion gesprochen haben. Ich glaube, ich habe das kurz angedeutet aus der theoretischen Philosophie noch bekannt. Ne? Es ist einfach das Denken als solches kein Inhalt. Ne? Das geht über alle Inhalte hinaus, ist allen Inhalten noch vorausgesetzt. Und dadurch entsteht die Frage, wie kommt es zum Inhalt? Ne? Das Kant setzt dann diese transzendentale Affektion ein, durch Dinge an sich. Ne? Aber es bleibt nach wie vor dabei, dass das Denken selber in dieser Inhaltlichkeit nie aufgeht. Es ist immer darüber hinaus. Und das ist nicht wahrscheinlich, sondern das ist so. Ne? Wenn man das Denken selber analysiert, dann kommt man drauf. Wenn man nur die Dinge analysiert und das Denken nur als psychologisches Beiwerk nimmt, dann kommt man da nie drauf. Weil das Denken als psychologisches Beiwerk ist selbst wieder an Inhalte gebunden. Und diese Inhalte werden selbst wieder gedacht.
Aber die Handlung,
das steht wieder drüber.
Die Handlung selbst ist doch nicht reines Denken.
Nein, nein, eh nicht die Handlung. Wir sind ja schon
weg. Aber auch die, die Ausgangsung gibt, ist gar nicht nur reines Denken.
Nein, hier geht's aber jetzt einmal nur ums reine Denken. Ja. Kritik der reinen praktischen Vernunft, wir müssen erst schauen, wie dieser Begriff, der uns zum Handeln führen soll, ja, wie der überhaupt ein Sollen entwickeln kann. Das ist ja noch keine Lösung. Wir sind ja erst beim Problem, bei der Problemformulierung. Ja? Die wird immer klarer formuliert. Sie können nachher Proteste erheben, wenn wir bei der Lösung sind. Ja? Da wird es dann zutreffender. Ja? Und Kant sagt an der Stelle noch, die Vernunft muss sich daher, Zitat, selbst als Urheberin ihrer Prinzipien ansehen, unabhängig von fremden Einflüssen, folglich muss sie als praktische Vernunft oder als Wille eines vernünftigen Wesens von ihr selbst als frei angesehen werden. Ja? Also indem wir ein Bewusstsein von dieser Dimension in uns selbst haben, indem wir sie noch einmal reflektieren, stehen wir unter der Idee der Freiheit. Weil unsere Vernunft im Mund drüber steht. Ja? Und selber nicht mehr bedingt ist durch anderes. Also ich würde sagen, das ist nicht ganz zutreffend, aber bekannt ist es so. Ne? weil natürlich das Denken auch wieder auf seine Inhalte angewiesen ist. Aber gut, das kommt dann auch bei der Kant-Kritik noch raus. Ne? Aber bei Kant, damit wir es jetzt nachvollziehen, es ist richtig, dass das Denken als solches nicht reduziert werden kann auf einen Inhalt. Ne? Es steht immer drüber. Und für Kant ist das zugleich jetzt die Universalität dieses Denkens und wird praktisch ausgewertet als Sittengesetz. Ne? Somit steht jedes vernünftige Wesen durch das Wissen von seinem eigenen Willen, dass er überhaupt einen eigenen Willen hat, stets unter der Idee der Freiheit. Und damit, wie wir vorher gesehen haben, enge Verbindung unter dem Sittengesetz. Das ist jetzt einmal das Ergebnis. Und damit hat er gezeigt, dass eben das Sittengesetz die vernünftigen Wesen in ihrer bloßen Vernünftigkeit betrifft. Diese Stelle BA 66 oder 429 Anmerkung, wo er darauf angespielt hat schon. Jetzt sind wir beim dritten Kapitel. Ne? Und da haben wir schon gesehen, am Anfang wird eigentlich nur mehr das Problem noch einmal formuliert. Ne? Da gibt es Interpretationen, die glauben, er hat im zweiten Kapitel versucht, die Wirklichkeit der Freiheit nachzuweisen. Ne? Und das ist dann, wird dann scharf kritisiert, dass das ja nicht funktioniert und so. Ne? Ist eh klar, weil das wollte er gar nicht nachweisen, das schreibt er explizit hinein. Und dann ist ja auch seltsam, wenn er da schreibt, dass das alles noch nicht schlagend geworden ist, im dritten Kapitel. Da fängt es wieder mit dem Problem an. Das Sittengesetz ist nicht verbindlich. Woher soll das überhaupt verbindlich sein? Wir haben keine Ahnung davon. Da schreibt er eben, warum aber soll ich mich denn diesem Prinzip unterwerfen? Das ist immer noch offen. Wie kann ich daran ein Interesse nehmen? Oder auch die Formulierung, dass wir bisher nach den auf die Fragen nach der Gültigkeit und praktischen Notwendigkeit des kategorischen Imperativs keine genugtuende Antwort geben können. Ja, das ist alles da drinnen, BA 103 oder 449f. Oder auch eben die Sittlichkeit als Glückswürdigkeit, ne, die man in im Begriff des Reichs der Zwecke so emotional stark aufgefasst haben sollen noch kann, das reicht auch nicht aus, ne, weil wir daran dann nur ein Interesse nehmen können, um diese Glückswürdigkeit oder bloßen Würdigkeit, ohne glücklich zu sein, ne, wenn wir uns durch die Idee der Freiheit von allem empirischen Interesse schon getrennt haben. Ne. Und das heißt, wir müssen eigentlich schon moralisch sein, damit man dieser Glückswürdigkeit ein Interesse hat. Ne. Aber wie soll man moralisch sein? Ne? Das ist nicht klar. Und da schreibt er, aber woher das moralische Gesetz verbinde, können wir auf solche Art noch nicht einsehen. Ja? Also klipp und klar, das bleibt in der bloßen Analyse und die Synthese zwischen beiden Seiten ist immer noch nicht nachgewiesen. Ja? Gut, Sie können es vielleicht bis nächstes Mal selber noch ein bisschen nachlesen, auch im Weiteren, und Sie werden es dann noch genauer behandeln. Danke für eure Aufmerksamkeit.